Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Knut Nippe.
Hey, sag mal.
Mein Name ist Malte Dädchen. Und wir freuen uns heute, wieder darüber zu reden und einfach unseren Gesprächsgang vom letzten Mal fortzusetzen. Worüber haben wir geredet, Knut?
Über das gute Gesetz Gottes und welche merkwürdigen Wirkungen es zum Teil entfalten kann, wenn es auf unser merkwürdiges Herz trifft.
Und das setzen wir fort. Wir gucken uns das in verschiedenen Relationen, in verschiedenen Beziehungen an, in denen der Mensch steht. Wir haben letzte Folge geguckt auf das Selbstverhältnis des Menschen zu sich selbst. Und in dieser Folge gucken wir auf zwei andere Verhältnisse, in denen der Mensch ist, nämlich auf sein Verhältnis zu anderen Menschen und dann auch auf sein Verhältnis zu Gott. Und was das Gesetz, was man eigentlich denkt, was es bewirkt und was es dann faktisch doch bewirkt und was manchmal ein bisschen auseinanderläuft. Und wir fangen mal an mit dem, was das Gesetz in unserer Beziehung zu anderen Menschen bewirkt. Ich erwarte ja auf den ersten Blick, dass das Gesetz etwas regelt dem Miteinander und dass das auch eine Gemeinschaft fördert.
Ja.
Wenn sich alle Menschen an die Regeln halten, geht es allen miteinander besser. Was ja erstmal auch so stimmt.
Genau, dafür haben wir Regeln. Also ja. Wenn ich mit meinen Konfirmanden über die Gebote rede, zeige ich ihnen oft am Anfang so ein Bild von so einem Haus, wo alle Leute sich total unmöglich verhalten. Sagen, ja. Was würdet ihr denn da machen? Und dann sagen die ja erstmal eine Hausordnung erstellen. So, ja, also das ist so.
Es gibt Regeln im Straßenverkehr, ohne das breche das Chaos aus.
Ein Fußballspiel wäre kein Fußballspiel, wenn man alle Regeln abschaffen würde. Dann wäre völlig unklar, darf man nur Fuß, darf man mit Hand, wo ist das Spielfeld, wie lange dauert das Spiel, was ist der Unterschied zwischen Fußball und Boxen und so weiter.
Wir brauchen Regeln fürs Miteinander und an der Oberfläche stabilisiert das auch ganz viele miteinander. Aber je tiefer man guckt und vor allen Dingen in das menschliche Herz kann, nicht immer muss, oft tritt der genau andere gegenteilige Effekt ein, dass nämlich die Gemeinschaft nicht gefördert wird zwischen uns, sondern traurigerweise sogar kaputt geht, nämlich indem der Sünder das Gesetz Gottes missbraucht, um sich selbst aufzuwerten und andere abzuwerten.
Ja.
Weil ich nämlich mit dem Gesetz, mit einer Regel einen Maßstab in die Hand bekomme, an der ich Menschen einteilen kann und sagen kann, die sind auf der richtigen Seite, die sind auf der falschen Seite. Die, die den Maßstab erfüllen, die sind oben und die anderen sind unten. Die sind drin, die sind draußen. Und das Gesetz wird quasi vom Sünder missbraucht, vom sündigen Herz als Maßstab, um diese Einteilung vorzunehmen.
Naja, und das Interessante ist, dass wir ja doch, also ich könnte jetzt ganz viele Bereiche nennen, wo das ja so sein muss. Mhm. Ja, beim Fußball haben wir, wer den Ball wer den in die Hand nimmt, der fliegt
der
raus.
Ist draußen.
So,
ja.
Ne?
Ja.
Also das, aber an manchen Stellen.
Das stimmt.
Soll das so sein? Das ist ja nicht per se ein Fehler oder ein Unfall, wenn das passiert, aber es gibt eben Bereiche, wo wir das auf einer anderen Ebene machen, wo es nicht hingehört.
Und ich finde, das beste Beispiel dafür ist Jesus in der Bergpredigt, der genau diese Dynamik eigentlich immer wieder anspricht. Zumindest lese ich die Bergpredigt so. Und ich erzähle dazu mal eine, ich fand es eine ganz lustige Geschichte von meinem Friseur, der mich mal gefragt hat, warum Christen nicht draußen beten dürfen.
Ja.
Und ich war total irritiert, weil ich, also man kennt ja alle möglichen christlichen Gemeinschaften mit Sonderregeln und schräge.
Ja, aber die kanntest du
die
nicht.
Die kannte ich nicht.
Ja.
Ich dachte, an welche Gruppe war er gerade. Bis irgendwann im Laufe des Gesprächs rauskam.
Geh in dein Kämmerlein.
Genau, Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein zum Beten. Und man kann ja diesen Satz von Jesus aus der Bergpredigt zu sagen, wer beten will, der soll nicht an der Ecke draußen stehen, sondern soll in seine Kammer gehen und da beten. So verstehen, dass Jesus was gegen draußen beten hat. Also wenn du einen Waldspaziergang machst,
darfst du nicht beten.
Darfst du nicht beten.
Ja.
Das ist Sünde. So, und dass das meinen muslimischen Friseur irritiert, das kann ich nachvollziehen.
Geile Frage, ehrlich gesagt.
Fand ich auch. Und dann kamen wir eigentlich im Gespräch erst darauf, dass ich dachte, nee, Jesus geht es da um was anderes. Nämlich die Leute, die er da vor Augen hat, die Jesus vor Augen hat, sind die Pharisäer, die an der Ecke stehen und mit dem Gebet angeben.
Mhm.
Und eigentlich damit vor allen Dingen anderen Menschen zeigen, wir sind die Echten. Wir machen es richtig. Wir sind nah bei Gott, wir sind näher dran und ihr seid's nicht. Und dann benutze ich im Grunde eigentlich das Gebet, oder das Gebot, du sollst beten, ist eine gute Gabe Gottes. Das benutze ich eigentlich als Waffe gegen andere Leute. Und das ist eigentlich genau ein Beispiel für diese Dynamik, dass eigentlich das gute Gebot, du sollst beten.
Rufe mich an in der Not, betet alle Zeit.
Genau. Kann ich dafür benutzen, um zu zeigen, ich bin hier oben und du bist da unten.
Mhm.
Und Menschen haben ganz feine Antennen, ist meine Erfahrung dafür, wenn Menschen das subtil ausstrahlen. Und man könnte jetzt auch noch andere Beispiele aus der Bergpredigt anführen. Also Jesus sagt ja, beim Geben, die rechte Hand soll
nicht wissen, was die linke tut.
Man kann sich auch fragen, wo ist das Problem? Und ich glaube, genau die Dynamik, dass ich, wenn ich was gebe und spende, eigentlich das benutze, um mich selber gut darzustellen,
zeigen
und dass Leute mich zu mir hochgucken, wenn ich das mache. Immer da, wo jemand zu jemandem hochguckt, gibt es keine Augenhöhe. Und der Sünder in mir mag das, wenn es keine Augenhöhe gibt, sondern wenn andere zu mir hochgucken. Der sitzt nämlich gerne auf seinem kleinen Thron.
Mhm.
Du sollst nicht fasten, du sollst heimlich fasten, sagt er. Oder sagt er, sagt nicht heimlich fasten, aber du sollst dich nicht zeigen,
ja,
mit deinem Fasten. Ich glaube, genau die gleiche Dynamik, dass die Leute einfach sich vor den Menschen zeigen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Das ist so das Grundproblem. Und ja, dieses Auf- und Abwerten. Ich könnte dafür so viele Beispiele erzählen dafür. Vielleicht mache ich noch mal ein, zwei, weil das, ja, ist, glaube ich, nicht nur Bergpredigt, sondern auch unser christliches Leben. Ich glaube ja, dass manchmal auch neu bekehrte Christen deshalb so anstrengend für ihr Umfeld sind, weil sie anfangen, völlig unbewusst manchmal, das genau in dem Sinne das Gesetz und Gebot Gottes als Waffe gegen ihre Mitmenschen einzusetzen. Das wird keiner von sich aktiv so sagen, aber ich sage mal ein Beispiel, wie das. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, die Person sagte auch, seitdem ich Christ bin, gehe ich nicht mehr auf Partys.
Ja.
Christsein wird definiert durch ein Gesetz. Ne? Also ich gehe nicht mehr auf Partys, also durch etwas, was ich tue. Und zu den anderen, die nach wie vor auf Partys gehen, sagt
die
man,
sind da noch nicht so weit.
Genau, entweder so oder es ist, du kannst natürlich auf Partys gehen, aber es ist einfach schade, dass du das noch brauchst. Also das klingt irgendwie einfühlsam. Es ist schade, dass du es noch brauchst. Also
ja.
Aber eigentlich ist es nicht einfühlsam, sondern eigentlich ist es, ich bin hier oben, du bist unten.
Ja.
Und ich lasse dich das spüren. Ich habe sogar mal jemanden gehabt in der Gemeinde, die ist auch neu zum Glauben gekommen. Die Person hat auch dann angefangen, genau in dieser Dynamik mit ihren Mitmenschen umzugehen. Ich hatte immer Angst schon als Pastor, was das für eine Dynamik. Also und ich kann ja selbst, ich erzähle mal eine peinliche Geschichte über mich. Ich habe
endlich nach all den Jahren.
Ich habe Neues Testament auf Griechisch und ich glaube, ich bin relativ ganz gut da drin, das auch so zu lesen. Und es ist natürlich total cool, wenn man so im Hauskreis oder so zum gemeinsamen Bibellesen
das mitbringt.
Weil man dann auch zeigen kann, ich bin schon ein bisschen besser als ihr. So, wird man so nicht. Und ich habe dann aber das Buch so umgeschlagen, dass man nicht sieht, dass es eine griechische Bibel ist. Weil dann sieht es noch demütiger aus, dass ich gar nicht zeigen will.
Aber dafür erzählt das im Podcast, damit alle wissen.
Also es gibt ja auch sowas wie, je mehr ich versuche, das manchmal zu kaschieren, desto schlimmer wird es.
Ja.
Fast noch, weißt du?
Ja.
Ja. Und das ist so die Dynamik.
Ich will an der Stelle aber noch, also ich stimme dir voll zu, ich will an der Stelle noch sagen, es gibt es auch, dass ich mich in Frage gestellt fühle durch das Verhalten einer anderen Person und ich diesen Vorwurf fühle, der und die denkt, sie ist was Besseres, aber das ist nicht beabsichtigt. Also nicht immer, wenn das so ankommt, ich gebe dir auch recht, dass Leute eine feine Antenne dafür haben, aber manche Leute haben auch eine überfeine Antenne und ja, so wie ich und haben auch und vergleichen sich nämlich auch und dann kommt jemand und bei den Neubekehrten ist es ja oft so, dass da gerade am Anfang sich viel ändert und dass sie auch manches und das kann auch einen in Frage stellen, ohne dass das beabsichtigt ist und dass man dann auch gleich denkt, oh ja, hier du Gutmensch oder du Oberchrist oder so und es ist gar nicht so gemeint. Nee. Also auch das und das sagt natürlich dann auch was über mein Herz aus, weil ich sozusagen ja, dann ist das sozusagen abgeleitet, mein Umgang mit dem Gesetz, dass ich denke, willst du mich hier? Denn also ich kenne manchmal, gerade was Begabung angeht, kenne ich manche Leute, für die ist das so selbstverständlich, dass sie das gut können. Ja, die fühlen sich da gar nicht besser, für die ist das normal. Und ich denke dann, ach toll, wo bin ich? Und das ist gar nicht so gemeint, das gibt's auch.
Zum Beispiel, wenn jetzt ein Freund von mir erzählt, oh guck mal, ich bin gerade den Halbmarathon gelaufen.
Ja.
Und in der Zeit, dann kann ich mich einfach für den freuen und vielleicht will der sich gar nicht groß aufspielen. Ja. Aber ich bin sofort natürlich in der Gesetzeslogik unterwegs und denke mir, ach Mist, ich wäre auch gern so schnell. Und ich fühle mich dann gleich unterlegen. Also ich bin sofort wieder in dieser Vergleichskategorie. Der ist oben, ich bin ein bisschen weiter unten, der ist weiter vorne, ich bin weiter hinten. Genau, das will der andere vielleicht gar nicht, aber der Sünder in mir,
der macht das.
Der macht das.
Lesen ist so ein Ding. Es gibt manche Leute, wenn die erzählen, was sie alles gelesen haben, dann denkst du, oh, so weißt du, und für die ist das aber wie atmen. Die bilden sich da gar nichts drauf ein.
Mein Beispiel auch für beide Dynamiken ist Ernährung und Essen. Ich weiß noch mal, ich hatte so eine Zeit lang bei einer Person begegnet, die bei jedem Kontakt allen anderen immer erzählen musste, dass sie auf dem Markt einkaufen war, Bio. Und ich war einfach so genervt davon, weil ich mir dachte, oh, wie gerne hätte ich auch ein Leben, wo man einfach mittwochs Vormittag, späten Vormittag, ja, Ruhe durch den Markt schlendert und die Zeit gerade, wenn man kleine Kinder hat, hat man die Zeit nicht. Und ich merkte so oft, die Person benutzt das sozusagen. Es geht nicht nur um nachhaltiges Leben, sondern sie benutzt im Grunde dieses Thema, um sich selbst aufzuwerten. Aber es geht auch andersrum. Und das hat mir nämlich mal jemand erzählt, der vegetarisch lebt, auf Grillfeste geht und sagt, ich ist kein Fleisch. Ohne irgendjemanden Vorwurf zu machen.
Ja, genau. Und sofort kommt,
Und sofort löst es bei allen anderen die Infragestellung aus.
Ja, so, ich, genau.
Und, dass
ich
die Person so, das.
Ich habe, es gab, als ich jung war, habe ich Vegetarier immer veräppelt, weil ich mich dafür durch in Frage gestellt habe. Und dann habe ich immer die Sprüche gemacht. Und
das wäre so, ist so, finde ich interessant. Also sozusagen der Sünder missbraucht das Gesetz für diese Auf- und Abwertungsdynamik, oft um sich aufzuwerten und andere abzuwerten. Und dann in dem Moment, wo ich das Gesetz halte, werte ich mich auf und werte andere ab. Aber wo ich das Gesetz breche, fällt mir auf, ich werte mich ab. Ich denke, ich kann nichts, bin nichts. Und was manchmal dazu führt, dass ich dann aus dem Kontakt mit anderen Menschen gehe. Das ist ja auch ein Effekt, den das Gesetz auf uns Menschen hat. Dass in dem Moment, wo es uns vor Augen führt, was wir alles nicht können, dass das auch nicht immer in Gemeinschaft führt, sondern manchmal eine Gemeinschaft kaputt macht. Weil ich, das hat auch viel, glaube ich, mit Schamthemen zu tun, weil ich mich dann auch vor anderen nicht zeigen will, mit dem, wo ich dem Gesetz nicht entspreche. Und das, finde ich, ist auch noch mal eine Risiken und Nebenwirkung des Gesetzes, die wir oft nicht im Blick haben. Dass, wo ich das Gesetz nicht halte und scheitere, ich dann aus dem Kontakt gehe. Also, keine Ahnung, eine Gruppe, ich spinne mal zu, eine Selbsthilfegruppe von Menschen, die mit Alkohol zu kämpfen haben. Und die Person, die rückfällig wird, will sich dann anderen nicht zeigen, sondern bleibt besonders für sich allein. Das finde ich ist manchmal so das Perfide, auch wenn ich so an Gemeinde auch bei mir denke. Es gibt manche Menschen, die leben gerade nicht so mit Gott, wie sie sollten. Und die bräuchten eigentlich nichts mehr als die menschliche Gemeinschaft gerade. Aber trotzdem fliehen sie die menschliche Gemeinschaft, weil sie sich selber, ich sag's mal, durch das Gesetz abwerten und dadurch aus der Beziehung gehen. Und das ist eigentlich bitter.
Ja, und es ist interessant, das vor diesem Hintergrund zu sehen, dass da das Gesetz die gegenteilige Wirkung erzielt.
Und wenn ich sozusagen so ein bisschen gucke, was hilft bei dieser Dynamik, finde ich es schon interessant, dass eigentlich Sündenerkenntnis im Neuen Testament so gedacht ist, dass sie demokratisiert. Eigentlich echte Sündenerkenntnis hört auf mit diesem ganzen, wer ist oben, wer ist unten. Ja. Also ich glaube, das ist eine der Pointen, wenn Paulus in Römer 3 sagt.
Obwohl wir das neulich hatten als Predigtext, ich bin der Erste, sagt Paulus. Jesus ist gekommen, um die Sünder selig zu machen und von denen ich der Erste bin.
Wobei ich glaube, dass Paulus an der Stelle aber eigentlich zeigen will, komm, wir durchkreuzen mal das Spiel. Ja. Weil eigentlich ist es ja die Logik, wir sind alle Sünder, aber du bist ein größerer Sünder als ich. So, und Paulus sagt, nee, komm, also
den
wenn
Platz,
schon einen.
Den Platz nehme ich.
Im Römerbrief sagt er in Kapitel 3, sie sind allesamt Sünder. Es gibt eigentlich zwei Kategorien, nämlich die Gerechten und die Sünder, und wir sind alle gemeinsam in der einen. Und Jesus ist in der anderen. So. Ja. Und das finde ich, es gibt so ein schönes Lied, du hast zu deinem Abendmahl als Gäste uns geladen, das singen wir häufiger mal. Und da gibt es in der zweiten Strophe, heißt es, Herr, vor dir ist keiner reich und keiner los und ledig, spricht einer doch dem anderen gleich, Gott sei mir Sünder gledig. Ja. Also eigentlich ist das so ein bisschen die Grundidee. Wenn
eigentlich findet eine Solidarisierung statt und oder Demokratisierung, ja.
Ich würde jetzt gerne noch weitergehen.
Ja, geh noch einen Schritt höher.
Nämlich, wie das Gesetz auf unsere Beziehung zu Gott wirkt. Ja. Wir denken ja eigentlich instinktiv erstmal, das Gesetz ist dafür da, um uns Gott näher zu bringen. Dafür haben wir Regeln. Nämlich, dass wir damit, also so funktioniert eigentlich die Grundstruktur von Religionen oft. Hier sind die Regeln. Wenn du die Regeln befolgst, kommst du am Ende in den Himmel oder lebst du mit Gott, kommst du Gott näher. Und da ist ja, finde ich, schon das interessante Ergebnis, dass wo das Gesetz auf den sündigen Menschen trifft, es dazu führt, dass der Sünder nicht in Gottes Arme läuft, sondern instinktiv erstmal anfängt, vor Gott wegzulaufen. Das ist eins der Motive der Bibel, dass der Sünder Angst kriegt vor Gott, sich manchmal schämt und versteckt, aber auch Angst kriegt vor Gott und wegläuft.
Ja, da bin ich gespannt, da hast du mich noch nicht überzeugt.
Okay.
Machen wir weiter und dann grätsch ich da gleich rein. Du hast ja Beispiele dafür.
Ich habe Beispiele dafür. Ein Beispiel wäre schon die Geschichte vom Sündenfall selber. Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht und Gott geht in der Kühle des Tages spazieren. Und was Adam und Eva tun, ist, dass sie sich verstecken vor Gott. Ich würde sagen, dass das schon in dem Moment, wo ich anfange, das Gesetz zu brechen, ich mich anfange zu schämen vor Gott, ich mich auch schuldig fühle vor Gott und deshalb aus dem Kontakt gehe mit Gott.
Das ist, finde ich, kein gutes Beispiel. Würde ich auf die Reservebank schieben, weil das nun auch heilsgeschichtlich interessant ist, sozusagen, weil da die Sünde ja sozusagen erst reinbricht. Denn es ist ja so, eigentlich müsste nach deiner Logik das ja passieren in dem Moment, wo Gott das Gesetz gibt und sagt, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen, außer von dem. Und ja, da passiert was anderes. Die Schlange nimmt nämlich genau das, um Gott was zu unterstellen. Aber ich würde sagen, der Punkt, weswegen die sich verstecken, hängt eher mit dem Bruch zusammen und nicht mit dem Gesetz an sich. Aber lass uns darauf einigen, dass das ein Sonderfall ist. Du hast ja noch andere Beispiele überlegt. Da kann man, glaube ich, besser reingehen.
Ja, ich würde wahrscheinlich auch eher so, dass man sagen sollte, dass der Sünder vor Gott flieht.
Ja.
Und in dem Moment, wo er sich als Sünder erkennt. Und indirekt tut das natürlich oft auch durch das Gesetz, dass man sich als Sünder erkennt. Petrus, der in Lukas 5 zu Jesus sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.
Ja, aber das Interessante ist, dass er das, gut, er hat Jesus vorher predigen gehört, da ist er nicht weggegangen, sondern er geht in dem Moment weg, wo er etwas von Jesus erkennt. Also als er diesen Fischzug da macht. Ja. Jesus sagt hier, werf deine Netze raus zu einer Uhrzeit, wo das völlig sinnlos ist. Und Petrus macht das auf Jesu Worten und dann kommen doch ganz viele. Also da, das würde ich auch nicht als ich finde es kein gutes Beispiel für als direkte Folge des Gesetzes. Das ist eher ein interessanter Punkt, dass der Mensch an sich flieht, wenn er der Heiligkeit Gottes begegnet, wenn er der Heiligkeit Gottes gewahr wird. Und ja, das
Gesetz, weil er ihr nicht entspricht.
Weil er ihr nicht entspricht und das Gesetz ist natürlich
zeigt, dass er ihm nicht entspricht.
Ja, und das Gesetz ist eigentlich ein Abbild der Heiligkeit Gottes. Ja. Aber ich finde, mir fallen doch Beispiele ein, wo das nicht die unmittelbare Reaktion auf Gesetz ist, sondern auf was anderes. Auch Jesaja 6, wo Jesaja sagt,
unreine Lippen.
Unreine Lippen ist nicht aufgrund, dass Gott ihm an der, da hast du mich noch nicht überzeugt.
Das stimmt.
Aber egal, das ist ja anregend.
Das ist anregend. Ich finde auch Psalm 139, der wird dich jetzt auch nicht ganz überzeugen. Und doch finde ich ihn spannend, weil Psalm 139, immer ein Psalm ist der so als so ein Kuschelpsalm, so gefühlt so.
Ja, weil es gibt natürlich da drin.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und trotzdem ist es ja, geht der Satz hier, der Psalm los mit dem Vers, Herr, du erforschest und kennst mich. Und das führt aber nicht zur Beruhigung, trägt das unbedingt bei, sondern eigentlich zu dem Gedanken, egal wo ich hingehe, kann Gott nicht entfliehen. Und wenn man später in dem Psalm guckt, zeigt David auch, was alles noch an Hass in seinem Herzen ist.
Nur gegen die Feinde Gottes.
Nur gegen die Feinde.
Oder? Ja.
Ganz sicher ist sich David am Ende auch nicht, genau. Wenn man so den letzten Vers anguckt. Ein Gott, der mich durch und durch erforscht und kennt, dass der mir erstmal Angst macht und ich weglaufe und weil ich weiß, dass ich ihm nicht entspreche. Und in dem Moment, wo ich ihm nicht entspreche, bin ich eigentlich schon in einer Logik von Gesetz unterwegs, weil ich weiß, ich lebe nicht so, wie ich es leben sollte. Aber ich gebe zu, dass das nicht Bibelstellen sind, wo ein Gesetz gegeben wird, was direkt zur Flucht beiträgt. Und trotzdem ist es meine Erfahrung, trotzdem aus der seelsorglichen Praxis, ist das, wo das Verhältnis eines Menschen zu Gott vor allen Dingen durch das Gesetz geprägt ist, dass Menschen, wenn sie in dem Moment, wo sie dem nicht entsprechen, anfangen, aus dem Kontakt mit Gott zu gehen. Nicht mehr zu beten, weil sie denken, Herr, ich bin es nicht wert. Nicht mehr ihre Bibel zu lesen, weil sie denken, ich bin es nicht würdig. Nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen, weil sie sich schämen, weil sie merken, sie entsprechen dem Anspruch nicht. Ich gebe dir recht, ich habe noch nicht die perfekte Bibelstelle dafür, aber
ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, da muss ich mal drüber nachdenken. Also hier muss ich nochmal weiter drüber nachdenken.
Aber nun will ich es nochmal einmal einen Gedanken weiterdrehen.
Da nähern wir uns auch wieder an, glaube ich.
Da nähern wir uns, glaube ich, wieder an. Weil ich glaube ja nicht nur, dass in dem Moment, wo wir das Gesetz brechen, wir auf Abstand zu Gott gehen, sondern der Sünder kann sogar das Gesetz missbrauchen, um auf Abstand zu Gott zu gehen, indem er es hält.
Ja, das finde ich einen guten Punkt. Da bin ich bei dir.
Da bist du bei mir.
Da bin ich bei dir.
Und das klingt erstmal sehr schräg. Wieso sollte ich das Gesetz halten, um Gott auf Abstand zu halten? Das ist auf den ersten Moment.
Indem ich das Gesetz benutze Also die Anweisung, die Gott mir gibt, benutze ich damit, wie so eine To-Do-Liste. Ich kann sie abhaken und wenn ich sie abgehakt habe, dann brauche ich von ihm nichts zu befürchten.
Ja.
Also dann bin ich ihm nichts mehr schuldig. Ich bin ihm nicht mehr ausgeliefert. Ich muss mich nicht mehr ihm anvertrauen und umgekehrt. Er kann dann auch nicht, er fordert dann auch nichts von mir. Das ist so ein Arbeitsverhältnis. Wir haben einen Vertrag und da weiß ich genau, was von mir erwartet wird und was ich von Gott erwarte. Aber es gibt keine Überraschung, also ich muss Gott nicht vertrauen.
Nee, und das, ich hatte mal, fand ich interessant, mal ein Gespräch mit einem Christen, der war in seiner Freikirche sehr engagiert und hat auch ganz gut verdient. Und die Frage, die ihn beschäftigt, war, wie viel muss ich der Gemeinde geben?
Ja.
Zehnter ist klar, aber vom Brutto oder vom Netto?
Ja.
Und wenn ich dann die Spendenbescheinigung meiner Gemeinde habe und die bei der Steuer einreiche, dann muss ich ja weniger Steuern zahlen. Ist das, was ich eigentlich weniger an Steuern zahlen muss, nicht eigentlich was, was ich dann wieder der Gemeinde geben muss, weil es ja eigentlich Teil des Zehnten ist?
Ja.
Und man merkt, also man darf sich solche Fragen meinetwegen gerne stellen, aber man ist natürlich in der Logik, wo ist die Grenze?
Genau, ab wo ist das Geld meins, auf das Gott keinen Zugriff mehr hat?
Ja.
Wo ich sagen kann, nee, Gott, du hast deinen Teil schon gekriegt.
Und der gefährliche Gott der Bibel lässt uns mit dem Spiel nicht durchkommen. Sondern sagt, das ist
alles meins. Ist
alles meins.
Und einen Teil davon geben wir aus für die Gemeinde und einen Teil geben wir für deine Kinder und deine Frau und einen Teil geben wir davon aus, damit es dir gut geht. Genau. Ja, so. Aber es ist alles meins.
Und das finde ich schon mal, wenn man sich selber fragt, wie oft bin ich mit meinem eigenen geistlichen Leben eigentlich in der Logik unterwegs, um Gott auf Abstand zu halten? Wie lange muss ich beten am Tag?
Bis ich meine Pflicht getan habe und dann endlich frei habe und nicht mehr mit Gott reden muss.
Ja, und es ist sogar eigentlich ein Versuch, man kann es sogar noch weiter zuspitzen, um Gott zu kontrollieren. Ich habe damit natürlich auch einen perfekt ausrechnenbaren Gott, der wie eine Formel funktioniert. Ich weiß, wenn ich so lange bete, so viel Geld gebe, so und so viel, kann ich eigentlich ausrechnen, wie der Rest meines Lebens verläuft. Weil Gott dann ja seinen Teil auch tun muss, um mich segnend. Und ich habe eigentlich den Gott einer perfekten magischen Formel, der am Ende mir untertan ist. Also in dem Moment, wo ich mein Verhältnis zu Gott vor allem über Regeln funktioniert, benutzt der Sünder die Gebote, um Gott zu kontrollieren.
Ja.
Die eigentlich nicht dafür gegeben sind, kontrollieren zu lassen. Und das, finde ich, ist schon eine interessante Dynamik. Ich habe versucht ja mit meinen beiden Beispielen, ich weiß, bei dem ersten bist du noch nicht überzeugt von dem Fliehen, aber das ist das Gesetz nicht bringt, dass Gott und ich
uns dass die nähern. Beziehung, dass die Beziehung verbessert wird, genau.
Sondern es führt auf Distanz. Und zwar, wenn ich es breche, führt es auf Distanz, weil ich mich verkrieche in meiner Höhle. Und wenn ich es halte, führt es auf Distanz, weil ich es dazu missbrauche, um Gott zu sagen, hier hast du deinen Teil. Mir kommt immer das Wort aus dem Gleichnis aus Matthäus 25. Herr, du bist ein harter Herr und du erntest, ja, ist eingepreist. Also wenn man schon einen Gott hat, ist eingepreist, an dem muss man auch was abtreten.
Nee, ich denke noch an zwei Geschichten. Also die eine hätte ich jetzt von dir eigentlich auch erwartet. Das klingt jetzt so defizitär. Denn also der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Also weil der Jüngere bricht ja die Beziehung ab und der andere bleibt zu Hause. Aber man kriegt doch mit, dass er doch auch in einer innerlichen Distanz zu seinem Vater ist und dass er zum Schluss eben das auch räumlich zum Ausdruck bringen will und sagt, nee, ich gehe da nicht mit feiern. Und dann kommt der Vater raus und der Sohn sagt, ja, ich habe hier schon immer für dich gearbeitet, aber mir hast du noch nie was gegeben. Also er ist sauer darüber, dass der Vater sich so unkontrolliert, liebevoll dem anderen. Und die Frage ist auch, warum hast du ihn noch nie gebeten? Also weil der Vater sagt, alles, was meines ist dein. So. Also da wird ja die Distanz deutlich und dass der andere sich betrogen fühlt, weil er immer die Boxen abgehakt hat. Und ich finde auch, also ich weiß jetzt nicht, das darfst du auch gerne sagen, dass das nicht das perfekte Beispiel ist, aber mir fällt auch noch Petrus ein, als der Geist ihn zu Cornelius schickt, also zu einem Heiden, was für Petrus ganz ungewohnt ist, dass ein Heide auch Christ werden darf und nicht nur ein Jude. Und dann argumentiert Petrus nämlich auch so, ey, ich habe immer alle Gebote gehalten, hey Gott, hier. Und du bist jetzt unkontrolliert, ja? Du änderst jetzt hier die Regeln und schickst mich jetzt hier zu so einem unreinen Typen. Ich habe doch immer alles richtig gemacht. So, das ist ja nicht, oh, ich habe mich geirrt, sondern, nee Gott, das kannst du jetzt nicht machen, weil das waren doch hier die Spielregeln. Und ich war ich war immer rein. Und jetzt soll ich zu dem gehen. Das kannst du von mir nicht erwarten.
So sind wir. Und ich fand vielleicht so am Ende, um vielleicht auf einer positiven Note zu enden, also wenn quasi das Gesetz nicht am Ende die Lösung ist, um mit Gott ins Reine zu kommen, dass wir nah an Gott dran sind, sondern eher auf verschiedenen Wegen auf Abstand mit Gott sind, fand ich die Weihnachtsgeschichte irgendwie doch unter dem Aspekt eigentlich spannend, dass Gott ja an Weihnachten einen Weg wählt, unter uns Menschen zu sein. Und wir haben nicht den Impuls, wegzulaufen.
Ja.
Und ich musste daran denken, weil ich habe ein Buch gelesen, das du mir geschenkt hast. Das kommt auch vor.
Ich schenke dir gerne Bücher weiter.
Nämlich von, ich weiß, Walter Wengerin heißt ja. Der. Und da sind so verschiedene kurze Texte drin. Und es gibt eine Geschichte, die ist ganz, finde ich, ganz anrührend, auch relativ am Anfang des Buches, wo ein Erzähler, sag ich mal, darüber nachdenkt, wie er sich einem, im Grunde ist es Gott, der so dahinter steht, einem sehr verstörten jungen Mädchen oder jungen Frau sich nähern möchte. Und er meditiert so, oder willst du es erzählen?
Nee, erzähl du. Also du hast es ja offensichtlich, also ja. Ich weiß aber, welche Geschichte du meinst. Siehst du ganz ängstlich. Genau, und man könnte vielleicht am Anfang denken, dass das so ein romantisches Nähen ist. Nee, das ist eher so ein tatsächlich Fetisch. Also es ist, glaube ich, nicht gleich von Anfang an klar, dass das Gott ist, aber es wird dann im Laufe der Geschichte wird es deutlich. Ja, erzähl gerne. Ich höre es mir gerne nochmal an. Ich finde die auch super.
Und sozusagen Gott in dieser Geschichte weiß, wenn er jetzt zur Tür reinplatzen würde, würde das Mädchen weglaufen, sofort, instinktiv. Und überlegt im Grunde alle Szenarien, wie kann ich mich diesem Kind nähern? Und es hilft nichts. Dieses Mädchen würde immer Angst haben und weglaufen. Und dann kommt er in die Idee, ich müsste mich ganz klein machen, dass das am Anfang gar nicht merkt, dass ich da bin. Und dann so, und im Grunde, sie müsste Mutter werden, ich müsste in ihrem Bauch aufwachsen. Und so erzählt er im Grunde die Weihnachtsgeschichte, das ist eine Adventsgeschichte, und sagt, genauso kam Gott auf die Welt. Am Anfang ganz unbemerkt im Bauch von Maria und wuchs ran auf eine Art und Weise, dass Maria nicht der erste Impuls war, geh fort von mir.
Ja, und die Frau in der Geschichte ist aber nicht Maria, sondern ist die Menschheit. Ja. Also der Leser oder die Leserin darf sich damit...
Mit angefühlt. Und als ich da so drüber nachdachte, ich, ja, vielleicht ist das auch eine Facette des Evangeliums, dass Gott da einen Weg wählt, bei uns Menschen zu sein in Christus. Und wir halten ihn nicht auf Abstand, wir gehen nicht weg. Und ich fand das nochmal interessant, dass in der Geschichte von der Weihnachtsgeschichte ja die Engel zu den Hirten sagen, fürchtet euch nicht.
Ja, und die Hirten haben erstmal Angst.
Die haben voll Angst. Aber sie haben Angst von den Engeln auf dem Feld, als sie dann zum Kind in der Krippe kommen, steht nicht, dass sie Panik haben. Und ich denke mir, naja, theologisch
ist das das größere Schwergewicht
an
Heiligkeit.
Theologisch müssen sie Panik kriegen vor dem Kind in der Krippe. Und, und dann müsste erstmal Maria und Josef sagen, fürchtet euch nicht. Aber da haben sie keine Angst. Und ist das nicht auch vielleicht ein kleines Wunder der Inkarnation, dass Gott einen Weg wählt, bei uns zu sein, und der Sünder läuft nicht aus Angst weg?
Ja.
Ein Gedanke. Wir denken da noch mal weiter drüber nach. Wir werden auf jeden Fall in 2 Wochen dieses ganze Thema, das Gesetz, noch mal richtig schwarzbrotmäßig vertiefen, weil wir ja ein Jubiläum haben, 2025. 500 Jahre eine Lutherschrift.
Ja.
Luther sagte selbst, die Schrift, auf die er am meisten stolz ist in seinem Leben.
Ja, zusammen mit den Katechismen.
Und das werden wir...
Und welche das ist, werden wir dann...
Das Geheimnis lüften. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen mit dabei seid. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, bewertet gerne unseren Podcast bei Spotify oder bei iTunes. Das hilft, dass der Podcast sichtbar ist. Oder geht gerne auf Tischgespräche unterstützen. Wir freuen uns auch über eine kleine Spende. Die hilft uns, diesen Podcast zu produzieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr dann in 2 Wochen mit uns nachdenkt. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.